Liebe Geschwister, dem Text, den wir gerade gehört haben, geht eine Geschichte voraus. Ich dachte nur, wenn wir das Ganze lesen lassen, dann fängt das Essen schon an, bevor die Predigt anfängt. Die Geschichte, die dem vorausgeht, ist, dass Jesus 5000 Menschen, also viel mehr als hier sind, mit Brot versorgt hat. Und zwar aus 5 Broten und 2 Fischen hat er diese Menschen versorgt. Überhaupt, dass 5000 Menschen da waren, zeigt, dass Jesus eine Gabe hatte, die heute viele Politiker auch gerne hätten. Er hatte ein Charisma, das heißt, viele Menschen sind zu ihm gekommen, viele Menschen wollten darauf hören, was er ihnen zu erzählen hat. Und Jesus hat nicht nur geredet, er hat auch etwas für diese Menschen getan. Er hat ihnen zu essen gegeben. Und jetzt ist Jesus, also hat ihnen praktisch zu essen gegeben und die Leute hatten einen Plan. Das steht auch in der Geschichte, die davor ist, also die wir jetzt nicht gelesen haben. Sie wollten Jesus zum König machen. Denn das muss doch wunderbar sein, wenn man eine Regierung hat, die nicht Geld fordert und sagt, ihr müsst uns ordentlich geben, damit wir auch geben können, sondern wenn man jemanden hat, der in der Lage ist, alle zu versorgen, relativ mühelos zu versorgen, das wäre doch der ideale König. Und was macht Jesus mit dieser wunderbaren Gelegenheit, den Thron zu besteigen? Er zieht sich in die Stille zurück. Er entzieht sich dieser Wahl, kann man sagen, zum König. Er geht in die Stille und lässt das Volk alleine. Das ist doch merkwürdig, dass er nicht diese Gelegenheit ergreift und sagt, gut, Leute, kommt alle her, ihr seid jetzt mein Volk und kommt noch, ladet noch viel mehr dazu ein. Er zieht sich in die Stille zurück. Ich möchte über den Predigttext und auch den Text davor in 4 Gedankenreihen kurz mit uns nachdenken. Also kurz, wie ihr es von mir gewohnt seid, ne? Das erste ist, Jesus lässt sich nicht instrumentalisieren. Das ist etwas Wichtiges, was wir uns in Bezug auf Jesus merken sollen. Er lässt sich nicht instrumentalisieren. Das nächste, er lässt sich nicht nötigen, sich zu legitimieren. Also er lässt sich, was das bedeutet, sage ich nachher gleich. Und das nächste, Jesus nimmt uns und all unsere Bedürfnisse ernst. Und das vierte, Jesus möchte uns nicht etwas, sondern sich selber schenken. Das sind die 4 Punkte. Das erste, Jesus lässt sich nicht instrumentalisieren. Das Volk, nachdem sie etwas Wunderbares gesehen hatten, die wollten ihn zum König machen. Und sagten, das ist doch der ideale Herrscher, der kann jetzt die politische Gewalt über uns bekommen, der kann uns versorgen, der wird uns ein wunderbares Reich bekommen. Und Jesus nimmt das nicht an. Und was steckt letztlich dahinter? Also es gibt heute auch Leute, dass Jesus instrumentalisiert oder für eigene Zwecke missbraucht wird, ist beispielsweise, wenn man sagt, ich glaube an Jesus, wer an Jesus glaubt, wird reich. Wohlstandsevangelium oder was wir uns so vorstellen können. Im 19. Jahrhundert gab es viele Theologen, die Jesus mit verschiedensten Bildern, Sozialrevolutionär, Philosoph oder andere Prädikate, die man ihm aufgedrückt hat. Und dann kam Albert Schweitzer, hat ein Buch geschrieben, die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, und hat geschrieben, was ihr über Jesus sagt, sind eure Gedanken. Ihr habt ihn oder wollt ihn zu irgendetwas machen, was er gar nicht gewesen ist. Schaut in die Bibel, dort findet ihr, was Jesus gewesen ist und nicht in eurer Gedankenwelt. Jesus lässt sich nicht von Menschen ein Prädikat aufdrücken. Auch wenn wir sagen, er soll unser König sein, er bestimmt selber, wer er sein will und wer sein soll. Also Jesus lässt nicht etwas aus sich machen von Menschen. Paulus hat so ähnlich gesagt, als er den Galaterbrief geschrieben hat, hat er auch gesagt, ich bin ein Apostel nicht von Menschen gemacht, nicht durch einen Superintendenten oder einen Bischof eingesetzt, sondern von Gott eingesetzt. Und Jesus hatte seinen Auftrag in dieser Welt und diesen Auftrag hat er verfolgt und Gott hat bestimmt, sein Vater hat bestimmt, was Jesus machen sollte. und nicht die Menschen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Aber etwas Wichtiges in diesem Zusammenhang ist auch, wenn wir sehen, wir oder Jesus lässt nicht zu, dass wir etwas aus ihm machen, dann ist der andere die Kehrseite dieser Medaille. Er möchte etwas aus uns machen. So rum wird ein Schuh draus, dass er etwas aus unserem Leben machen möchte. Es ist ungefähr 51 Jahre her, dass ich in eine Veranstaltung kam, eine kleine Dorfschule, nicht so viele Leute wie jetzt oder gerade so viele wie jetzt da sind, und dass ich das erste Mal gehört habe, Gott möchte durch Jesus eine Beziehung aufbauen zu mir. Und es wurde auch gesagt, wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du Dinge erleben, die du jetzt momentan nicht für möglich hältst. Und ich wusste an diesem Abend, in dem ich schon halb betrunken anwesend war, weil ich damals noch ziemlich viel Alkohol getrunken hatte, aber ich wusste eins, jetzt spricht Gott zu mir. Jetzt bin ich gefragt, sage ich Ja zu ihm oder sage ich Nein? Ich war damals zu feige. Der Pastor Dagobert Wagner, der hieß auch noch Dagobert, das war natürlich für mich auch noch ein bisschen witzig. Jedenfalls, der sagte, man kann mit ihm in einen Nebenraum kommen und mit Jesus reden und kann das festmachen. Ich wusste, ich will das, aber ich dachte, ich hatte Ledermantel, lange Haare, Bart und nicht gerade den Ruf, besonders fromm zu sein. Und dann dachte ich, das kann ich mir jetzt nicht leisten, weil noch ein paar Freunde dabei waren. Und dann bin ich einfach sitzen geblieben. Aber im Auto, auf der Rückfahrt, habe ich gebetet und habe gesagt, ich möchte, dass du mein Leben übernimmst. Ich möchte, egal wohin du mich führst, ich möchte einfach zu dir gehören. Später, also ich muss ganz kurz fassen, später habe ich dann Alkohol und Zigaretten liegen lassen können. Und ja, hätte man mir damals gesagt, du wärst Pastor, hätte ich gesagt, das ist das Schlimmste, was mir passieren könnte. So ein langweiliger Beruf. Von Pastoren hatte ich damals nicht so ein gutes Bild. Und jetzt muss ich sagen, was Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Aber wichtig ist, Gott macht etwas aus uns, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Jesus ist derjenige, nicht den wir zu etwas machen, sondern der uns zu etwas macht. Und das ist wichtig, dass wir uns auf ihn einlassen, dass wir sagen, Herr Jesus, mein Leben in deiner Hand. Vielleicht gibt es jemanden zu uns, hier unter uns, der sagt, dazu bin ich schon zu alt. Ich habe mir, als ich mache ja jetzt auch Deutschunterricht für Geflüchtete, da haben mir welche einen Buchgutschein geschenkt. Ich bin in ein Buchgeschäft gegangen. Es hat keine Minute gedauert, da hatte ich das Buch gefunden, was zu mir passt. Das heißt, zu jung, zu alt, egal. Das heißt, du bist nie zu jung und nie zu alt, als dass Gott nicht doch etwas mit dir machen könnte. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir uns umschauen in der Bibel, Jeremia sagt, ich bin viel zu jung für das, was du mit mir vorhast. Timotheus hatte ähnliche Ambitionen und Gott sagt, sag nicht, dass du zu jung bist. Abraham, frisch im Rentenalter mit 75 Jahren, sagt Gott, geh aus deinem Heimatland. Nichts mit Ruhestand. Geh aus deinem Heimatland in ein Land, das ich dir schenken werde. Mit 75 Jahren ist Abraham losgezogen. Mose, 80 Jahre, genießt seinen Ruhestand mit ein paar Schafen am Dornbusch oder da am Sinai, am Fuß des Sinai. Der Dornbusch brennt und Gott sagt, ich habe eine Berufung für dich mit 80. Und wenn man sich in der heutigen Zeit umschaut, mir fiel jetzt ein, als ich überlegte, Pastor Kemner, Heinrich Kemner, der im Ruhestand als Pastor Grelingen aufgebaut hat. Eine riesengroße Einrichtung, auch Ruhestand. Und deswegen niemals sagen, ich bin zu alt, dass Gott noch etwas mit mir vorhaben könnte, sondern einfach sagen, ich bin offen dafür, dass Gott etwas oder das aus mir macht, und mein Leben so gestaltet, wie er sich das vorgestellt hat. Und das kann ganz unterschiedlich, da gibt es nicht richtig oder nicht falsch. Ne? Ich habe nur gesagt, bei mir wird jetzt IR gestrichen, also im Ruhestand. Das muss jetzt raus erstmal. Das ist das Erste. Also Jesus lässt sich nicht instrumentalisieren. Er lässt nicht zu, dass wir etwas aus ihm machen, aber er macht etwas aus uns. Das ist das Wichtige. Das Zweite ist, Jesus lässt sich nicht nötigen, sich zu legitimieren. Also er lässt sich nicht nötigen, dass man sagt, zeig mal, dass du wirklich von Gott gekommen bist. Beweis das mal, was bedeutet das? Ich finde es sehr merkwürdig, wenn wir in der Lesung ein bisschen überlegt haben, die Leute haben die Speisung hinter sich. Die haben ein riesengroßes Wunder erlebt. Ein Wunder, das sie sogar dazu getrieben hat, zu sagen, du bist unser König. Und ein Wunder, das sie dazu getrieben hat, Jesus zieht sich zurück und sie marschieren um den See Genezareth, um ihn wiederzufinden. Und dann, was sagen sie dann? Zeig uns ein Wunder. Da habe ich mich gewundert, dass sie ein Wunder sehen wollen. Ist es nicht so, dass sie ein großes Wunder gerade erlebt hatten? Und dann habe ich überlegt, woher oder wie kann man das vielleicht jetzt so verstehen? Eine Verständnismöglichkeit, die mir gekommen ist, wäre, stellt euch 5000 Männer vor, Menschen, übrigens, Männer waren das nicht alles, sondern Menschen. Das Wort, was dort steht, es heißt zwar Männer, aber in der griechischen Sprache ist das eine gemischte Gruppe. Also die Mehrzahl, wie im Französischen auch, ist einfach dann eine gemischte Gruppe und nicht nur Männer. Aber 5000 Menschen lagern sich und vorne, ohne Podest, sitzt jemand und hat 5 Brote und 2 Fische und gibt das weiter. Wenn jetzt jemand hinten in den Reihen sitzt, kann der sehen, was passiert ist? Eigentlich ist es nicht möglich, dass jetzt 5000 Leute alle, so wie heute an der Großleinwand, der Leinwand mitverfolgen können. Das werden viele Menschen gewesen sein, die Jünger und der erste Kreis vielleicht, die das gesehen haben, was Jesus gemacht hat. Den anderen, die hätten auch sich vorstellen können, Jesus hat einen Vorrat gehabt und lässt den verteilen. Das heißt, es hat sich vielleicht in dieser großen Gruppe rumgesprochen, was da passiert ist. Aber wenige haben das richtig sehen können. Das bedeutet, vielleicht, und das mag uns ja auch so gehen, wir hören davon, dass hier und da etwas, dass Jesus etwas Besonderes getan hat, aber wir haben es mehr oder weniger aus zweiter Hand. Und so könnte es theoretisch sein, dass die Leute, die sagen, zeig uns ein Wunder oder zeig uns ein Zeichen, das dich legitimiert, könnte sein, dass das welche waren, die mehr hinten gesessen haben und sowas auch mal gerne gesehen hätten, live. Das wäre die eine Variante, die mir dazu einfiel. Die andere Variante wäre, es gibt manche Leute, die sehen ein Wunder und sagen, das ist ja schön, aber das Wunder von gestern ist morgen schon wieder alt. Und sagen, ja, da ist ein Wunder geschehen, aber heute muss ein Wunder geschehen. Und morgen, und insofern gibt es auch das Phänomen, dass Leute einen Kick brauchen. Immer wieder einen Kick, immer wieder sehen müssen, hier geschieht etwas und dass sie gar nicht mehr glauben können, dass Jesus da ist, wenn nicht etwas ganz Besonderes geschieht. Und wie reagiert Jesus darauf? Jesus ist nicht bereit, sich nötigen zu lassen zu einem Wunder, sondern er sagt einfach, euch wird kein Wunder gezeigt werden. Die Leute verweisen dann darauf, auf die gute alte Zeit. Das ist auch so etwas. Wie schön war es damals. Hast du auch Jesus von Mose gelesen? Da hat Gott das Volk 40 Jahre mit Manna gespeist. Das war toll. Das war etwas ganz Wunderbares. Haben die Leute wirklich die Heilige Schrift gelesen, die ihm das vorgehalten haben? Wer schon mal diese Geschichte mit dem Manna gelesen hat, der kennt auch die Geschichten, wie das Volk gemurrt hat. Schon wieder Manna. Müssen wir heute wieder Manna essen? Jo, Und so, sie waren völlig unzufrieden. Und Mose hatte mit einem Haufen zu tun in der Wüste, die völlig unzufrieden waren, sodass Gott zum Schluss sagte, von euch wird keiner in das Land kommen, das ich euch verheißen habe. Erst nur die Kinder, die nachgeboren werden kommen, aber ihr nicht. Ein undankbares Volk. Was könnte das für uns bedeuten? Für uns kann das bedeuten, vielleicht gibt es jemanden unter uns, der von der guten alten Zeit träumt. Früher war alles besser. Früher war mehr Lametta. Früher waren hinten alle Plätze besetzt. Früher, wie war das schön, als es keinen Urlaub gab. Ja, das gibt es manchmal sogar auch noch in der Kirchennostalgie. Der Chor hat jede Woche gesungen. Warum? Die fuhren nicht in Urlaub. Die waren immer da. Also insofern, die Kirche war immer voll, weil die Leute nicht so Reisen gemacht haben. Wie schön war doch die gute alte Zeit. Wenn wir uns die gute alte Zeit mal etwas näher betrachten würden, dann ist die gute alte Zeit auch keine gute alte Zeit. Das war auch nicht besser. Und wenn wir deswegen schauen, auch im Neuen Testament und sagt, wie wunderbar war das wohl früher und heute ist alles so öde. Auch das ist nicht richtig. Wenn wir sehen, was Paulus, wie viele Streitigkeiten und was er alles durchzumachen hatte. Also sich auf die Vergangenheit auszurichten und zu denken, damals war alles so gut und es wird immer schlechter. Das ist ja so ein immer schlechterismus, wie man sagt. Ne? Es wird immer schlechter. Alles geht den Berg runter. Das, was wichtig ist, es kommt auf das Heute an. Das wird immer wieder auch in der Bibel betont. Heute. Schau nicht zurück, schau nicht auf das, was zurückliegt und sag, das war so wunderbar. Unsere Erinnerung, wir haben als Menschen ja auch die Fähigkeit, unsere Erinnerung so einzustellen, dass alles, was damals war, gewaschen wird. Das sieht strahlend aus, es war aber nicht strahlend. Ich bin mit Bärbel letzt gewesen in so einem Museumsdorf und da habe ich gedacht, ich möchte nicht gelebt haben vor 150 oder 200 Jahren. Das wäre mir nicht so, oder auch nicht vor 500 Jahren, wo man den Nachttopf auf die Straße ausgekippt hat und du keine stabilen Schuhe anhattest, wenn du da über die Wege gingst und so weiter, wo normale Leute 30, 35 Jahre Lebenserwartung hatten. Da möchte ich gar nicht gelebt haben. Die gute alte Zeit. Heute ist es wichtig. Das, was du heute hörst, das anzunehmen, nicht zu sagen, ich könnte ja auch sagen, ich war mal jünger, war ich auch mal. Ich bin immer noch jünger, aber ich bin jünger Jesu, jedenfalls. Aber ich war mal jünger, ich war mal sportlicher, ich habe viel Kraft gehabt und so weiter und so fort. Wie schön war die Jugendzeit. Auch das sind Gedanken, die man nicht haben sollte, wenn ich damit umgehe, was möchte Gott von mir? Dann sage ich, hättest du mich 50 Jahre früher gefragt, dann hätte ich das gemacht, aber hört es nicht mehr. Sondern es ist wichtig, dass wir heute, unser Heute ins Auge fassen und dass wir sagen, dieser Moment, den wir jetzt durchleben, der ist wichtig. Aber Jesus kann Wunder tun. Ich habe selber Wunder erlebt. Er kann Wunder tun, aber er entscheidet, ob ein Wunder geschieht oder nicht. Ich habe ein Wunder erlebt damals, ich hatte ziemliche Rückenschmerzen, 9 Monate lang und bin zu Orthopäden gegangen und so und war unterwegs und ich bin wie ein alter Mann, da war ich 37 Jahre alt, wie ein alter Mann gegangen. Meine Krankengymnastin sagte damals, als ich über den Marktplatz in Tübingen lief, sie guckte und sah mich aus ihrer Praxis, da sagte, ich komme wie ein alter Mann angeschlichen. Und dann war bei uns in einer lutherischen Kirche wir waren so charismatisch ein bisschen ausgerichtet und da gab es Gebetszeiten, dann habe ich mir über mir beten lassen. Am Abend haben die Leute auch gefragt, na, schon, also wir wohnten bei einem Ehepaar, die sagten, na, weg. Und ich sage, die Frau hatte selber mit über mir gebetet, ich sage, nee, nicht weg. Aber innerhalb von 2 Wochen, wie ein Würfelzucker sich im Tee auflöst oder Candyzucker, in Ostfriesland gibt es ja Candyzucker, wie sich das auflöst, so haben sich die Schmerzen aufgelöst. Und irgendwann wusste ich gar nicht mehr. Und später habe ich im Pflegeheim gearbeitet, da habe ich ältere Damen so auf den Arm genommen, wenn die Betten gemacht wurden. und mein Rücken ist bis heute schmerzfrei geblieben. Also ich könnte auch noch mehr Geschichten sowas erzählen, aber ich finde, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Jesus entscheidet, wann etwas geschieht oder was geschieht. Und er ist nicht geneigt zu sagen, jetzt zeig mal, dass du unter uns bist. Und wie soll er es zeigen? Durch ein großes Wunder. Dann sagt Jesus, ihr sollt meinem Wort glauben. Ich habe gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und wenn ihr das nicht glaubt, helfen euch auch Wunder nicht. Und das wäre wieder zu dieser zweiten Interpretation. Sie haben ein Wunder gesehen, brauchen aber wieder einen neuen Kick. Und wenn er wieder ein Wunder getan hätte, morgen wieder, das war ja gestern, wieder ein Wunder. Dann jedes Mal größeres Wunder, größer, größer. So sind wir Menschen ja veranlagt. Dann das Dritte. Jesus nimmt uns und unsere Anliegen, unsere Bedürfnisse ernst. Jesus hatte die Bedürfnisse, die Menschen, also die weltlichen Bedürfnisse, hatte er in der Speisung erfüllt. Und wenn wir uns dazu ein Stück ansehen, was Martin Luther gesagt hat, Luther sagte, das Brot, um das wir beim Vater unser beten, ist nicht nur das Brot, das beim Bäcker gebacken wird, nicht nur Brötchen und Schwarzbrot, sondern Brot bezeichnet alles, was wir zum Leben brauchen. Dazu rechnet Luther beispielsweise auch gute Freunde, gute Nachbarn, Familie, alles, was wir brauchen. Also Brot im weitesten Sinne, einfach alles, was wir zum Leben brauchen. Da wäre auch Sauerstoff, Edgar hat schon das Glas Wasser erwähnt. Also jedenfalls alles zum Essen und Trinken, aber nicht nur das, sondern auch, was wir brauchen, um leben zu können. Das ist das Brot, um das wir beten, wenn wir das Vaterunser beten. So hat Luther das jedenfalls gelehrt. Und Jesus sieht unsere tiefen Bedürfnisse. Er weiß, was wir zum Leben brauchen. Und er versorgt uns auch mit dem, was wir zum Leben brauchen. Ich war damals im Studium mit meiner verstorbenen Frau. Und eines Tages, oder mit der Zeit, waren wir im Studium. BAföG-Amt hat lange gebraucht, bis wir dann Geld bekamen. Und dann eines Tages haben wir mit unseren Kollegen, die alle wenig Geld hatten, zusammengesessen und haben gesagt, wir müssen beten. Sabine, meine Frau, wollte damals wieder arbeiten gehen, also und musste dazu dann, hätte woanders hingehen müssen, um jetzt den Lebensunterhalt erstmal bestreiten zu können. Und dann kam ein junges Ehepaar, sogar noch ein bisschen jünger als wir waren, und sagte, wir bekommen nächsten Monat unseren 624 Mark Vertrag ausbezahlt, das Geld geben wir euch. Und zwar nicht, dass wir das wieder hätten zurückzahlen sollen, sondern sie sagen, wir schenken das euch. Gott hat es uns aufs Herz gelegt. Und das haben die auch gemacht. Das war nicht nur angenehm, das war uns sogar ein bisschen unangenehm. Kann man das, darf man das nehmen von Leuten, die selber nicht viel haben? Aber was blieb uns über? Wir haben gesagt, sie sagten, doch, Gott hat das gesagt, nehmt das. Und das haben wir dann auch, ja, schweren Herzens, kann man wirklich sagen, genommen. Und 2 Jahre später ging es uns finanziell sehr gut und wir hörten, dass es diesem Ehepaar schlecht geht. Und dann haben wir ihnen Monat für Monat einen höheren Betrag, bis das Geld, also über ein Jahr lang sogar mit Weihnachtsgeld, haben wir ihnen dann wieder gegeben, aber anonym. Weil wir auch gedacht hatten, wir wollen nicht, ich meine, die konnten sich vielleicht denken, wer das ist, aber wir wollen nicht einfach das so machen, Gleiches mit Gleichem, sondern wir wollen aber, wir hätten das auch anderen geben können, aber jedenfalls, wir möchten auch die Güte, die Gott uns erzeigt hat, möchten wir anderen wieder erzeigen. Und ein Stück weit können wir, oder das wäre ein wichtiger Gedanke, dass wir auch sehen, wenn wir etwas bekommen, auch von einem Menschen, etwas bekommen, was uns hilft, dass wir das nicht unbedingt nur ansehen, von dieser Person habe ich das bekommen, der muss ich jetzt auf ewig dankbar sein, sondern dass wir das so sehen, Gott hat mir das durch einen Menschen gegeben. Genauso, wenn ich jemandem etwas gebe, dass ich nicht möchte, dass er mir verbunden ist, das sind ja wie Verbindlichkeiten, sondern dass er mir verbunden ist, sondern dass ich einfach möchte, er soll es so ansehen, Gott hat ihm das gegeben und nicht ich. Also insofern, dass wir dann ist man dann entstehen nicht gut ungute Verhältnisse zwischen den Menschen, dass man dann denkt, der hat mir das gegeben, jetzt muss ich für den was tun und so, sondern dass man einfach so sieht, Gott beschenkt mich durch andere Menschen und er möchte andere Menschen durch mich beschenken. Aber Jesus geht noch weiter. Das ist ja das Innerweltliche. Heute Morgen habe ich in meiner Andacht, ich lese morgens immer so eine kleine Andacht, und da habe ich in meiner Andacht etwas Wichtiges gesehen. Unser Leben endet nicht unter der Erde, sondern es geht in den Himmel. Und das fand ich eine wichtige Sache. Jesus hat das auch im Blick. Und das haben wir auch gehört. Jesus sagt, seid nicht zufrieden. Ich möchte euch versorgen. Jesus möchte, dass es uns auch hier, hier und heute gut geht. Ich möchte euch versorgen. Aber das ist nicht alles. Ihr habt Bedürfnisse, die manche sogar nicht mal ahnen. Bedürfnisse nach der Ewigkeit. Im Predigerbuch steht, Gott hat die Ewigkeit ins Herz des Menschen gelegt. Ihr habt ein tieferes Bedürfnis. Ihr braucht nicht nur satt zu werden. Und das, was ihr manchmal versucht zu bekommen, indem ihr viel Geld versucht zu raffen, ein möglichst großes Auto zu fahren oder so, das ist, wie Augustinus gesagt hat, die Suche nach dem Eigentlichen. Und das Eigentliche liegt nicht im Materiellen. Das Eigentliche liegt nicht in dem, was wir haben, auch nicht in dem, was wir weltlich gesehen sind, sondern das Eigentliche, was wir suchen, ist Jesus. Augustinus hat das so beschrieben, wie ein Schmetterling von Blume zu Blume fliegt, so sind wir Menschen. Wir denken, diese schöne Blume, wenn wir da landen können, dann haben wir das Ziel erreicht, das, was wir eigentlich suchen. Und wir stehen wieder da und sagen, das war es nicht. Das war nicht das, was wir gesucht haben. Wir müssen weitersuchen. Und so sagte Augustinus dann, die Seele des Menschen ist unruhig, bis sie Ruhe findet in Gott, in Jesus. Und deswegen, Jesus sieht dieses wahre Bedürfnis und er greift dieses Bedürfnis auf und sagt, ihr braucht mehr. Und dann ist der Gedanke natürlich, was brauchen wir? Was will Jesus ihnen geben? Und da sagt er dann das Dritte. Jesus sagt, ich gebe euch nicht etwas, sondern ich gebe mich selber. Damit deutet er hin, er wird sein Leben für die Menschen opfern. Er gibt sich ganz dahin für die Menschen und er ist, und das haben wir ja gehört, er ist das Brot des Lebens. Wenn wir Jesus haben, dann sind all unsere Bedürfnisse auch nach der Ewigkeit gestillt. Jesus ist der gute Hirte, der uns in dieser Welt versorgen will, aber der uns auch darüber hinaus versorgt. Die Beziehung zu ihm geht nicht kaputt. Wir hören immer wieder in dem Spruch, bis dass der Tod euch scheidet, das hört man, wenn man heiratet. Und an dieser Beziehung zu Jesus scheitert der Tod. Die Beziehung geht nicht kaputt, wenn wir aus diesem Leben in das andere Leben übergehen. Das heißt, Jesus gibt uns die Ewigkeit, indem er sich selber gibt für uns, nicht etwas. Wir sollen ihn nicht fragen, was gibst du? Und er sagt, ich gebe mich ganz. Aber was ist die Antwort, die angemessene Antwort? Die Leute fragen ja, was sollen wir geben? Die angemessene Antwort finden wir beispielsweise im Römer 12, Vers 1. Dort steht, wir sollen uns selber ihm geben. Wenn er sich ganz für uns gibt, ist die richtige Antwort nur, wir sollen uns auch ganz vorbehaltlos ihm geben. Wir sollen unser Leben ganz ihm überlassen, das wäre die richtige Antwort. Das Echo ist ja immer schwächer als das, was in den Wald reingerufen wird, aber das Echo kann im Prinzip nur unsere Hingabe an ihm sein. Und von daher, sich ihm ganz hinzugeben, das ist das, worauf wir antworten sollen. Und Paulus sagt ja einerseits im Galaterbrief 4, Vers 19 steht das, ich ringe darum, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Er sagt im Galaterbrief auch 2, Vers 20, Jesus lebt in mir. Und insofern soll es so sein, dass Jesus durch uns lebt. Dass Jesus da, wo er Menschen nahe sein will, durch uns möchte er menschliche Nähe weitergeben, durch uns möchte er Hilfe geben. Und das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, dann brauchen wir nicht mehr, wenn ein anderer uns hilft, ihm persönlich dankbar sein. Natürlich werden wir das sowieso, aber jedenfalls dann können wir sagen, wir nehmen die Hilfe, die wir einander geben, aus seiner Hand. Der andere ist ein Sonnenstrahl, im Bild gesprochen, der mir in meine dunkle Situation hineinleuchtet von Jesus, der Sonne der Gerechtigkeit. Ich bin dazu beauftragt, ein Sonnenstrahl für andere Menschen zu sein. Andere sind dazu beauftragt und dadurch entsteht dann eine Beziehung, die von Jesus gestiftet ist und die auch durch ihn getragen wird. Wir haben vorhin auch gesungen, dass wie in einem Spiegel die Herrlichkeit Gottes aufleuchten will. Wenn wir uns ihm hingeben und wenn wir das Wahrheit werden lassen, was Galaterbrief 4, Vers 19 steht, dann wird das Ebenbild Gottes in uns durchsichtig werden. Wir sind geschaffen zu seinem Bild als Menschen. Aber das heißt nicht, dass wir automatisch dieses Bild widerspiegeln. Aber wenn sich in unserem Leben, das wird immer schwach sein, also nicht, dass wir jetzt sagen, wir strahlen auf wie Jesus und können alle, aber auch wenn das noch so schwach ist, trotzdem soll seine Herrlichkeit in unserem Leben ein Stück weit wiedergespiegelt werden. Auch wenn das schwach ist, der Mond ist auch nicht so hell wie die Sonne und trotzdem, und dann ereignet sich, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir können dann sagen, wer mich sieht, der sieht ein kleines, schwaches Bild von dem, was Jesus sein will. Letztlich geht Paulus sogar noch weiter und damit möchte ich schließen. 2. Korinther 5 sagt er, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Da, wo wir sind, da soll Christus sein. Ich habe gerade vom Jugendtreffen des Papst, katholisches Jugendtreffen gehört, da heißt es, der Papst ist jetzt, also die Päpste alle sind die Stellvertreter Christi. Wir sollen uns deutlich machen lassen, wir sind Stellvertreter Christi, jeder an seinem Ort. Das klingt vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber wir können das nur sein, wenn wir in seiner Gegenwart sind und wenn wir ihn an uns handeln lassen, unser Leben ihm überlassen. Und dazu soll diese Predigt auch einen Beitrag leisten, dass ihr sagt, ich möchte jung oder alt und wie ich auch sein mag, ich möchte ihm überlassen, wie er mich gestalten will. Ich möchte offene Ohren haben von dem, was er mit mir vorhat. Amen.